Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und es steht am Wochenende ein Grand Prix an, auf den viele Fans mittlerweile verzichten können. Ich aber dafür umso weniger. Der große Preis von Monaco in Monte Carlo. Es ist einfach ein Grand Prix, der in die Formel 1 gehört, Mayo auf die Pommes oder Käse aufs Brot oder ich weiß es auch nicht. Ihr könnt euch eine Analogie aussuchen, die ihr wollt. Ja, also es geht eigentlich wenig über diesen großen Preis von Monaco. Gar nicht mal wegen des Rennens, sondern weil es einfach Monaco ist. Das ist so ein bisschen das, was man, glaube ich, als Fan, der so in den 90ern dazukam, in den 2000ern dazukam, es war immer so eins der ersten Rennen, was man auf der PlayStation gespielt hat, wenn das neue Spiel rauskam. Und dieses Jahr wird Monaco ganz neue Geschichten schreiben. Wir werden hier in diesem Podcast heute darüber sprechen. Wir werden über die News der Woche sprechen, die in der letzten Woche so rausgekommen sind rund um die Formel 1. Und mein Co-Moderator, Dennis Lewandowski, der ist mal aus seinem Zimmer entlassen worden, aus seinem Aufnahmezimmer, und ist mal für uns unterwegs gewesen. Dennis, hallo, wo warst du denn?
Hallo Kevin, hallo da draußen. Ja, ich war im wunderschönen Paderborn unterwegs und durfte dort einem... In Paderborn war ich gewesen, nochmal. Und ich durfte da einer sehr spannenden und tollen Veranstaltung beiwohnen mit Motorsportaspekten, mit sehr spannenden Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und dazu möchte ich euch später mehr erzählen. Und da werden wir auch in den nächsten Tagen noch was auf YouTube veröffentlichen. Also bleibt bis zum Ende der Ausgabe dran, dann erfahrt ihr, wo und warum ich genau in Paderborn war. Und checkt unseren YouTube-Kanal, denn da wird diese Woche noch ein Video dazu kommen. Und Kevin, was ich noch sagen möchte, die Ketchup- und Salami-Fraktion, die wird uns jetzt Sturm laufen. Danke dafür, denn ja. Die Mayo auf die Pommes und der Käse aufs Brot. Mal gucken, wie da die Kommentare sich durchziehen.
Käsebrot ist ein gutes Brot. Das
hat schon Helge Schneider gesagt.
Und was Helge Schneider sagt, ist Fakt. Er war nicht bei der Aufstiegsfeier vom SC Paderborn. Ja, das
kann an die bin ich knapp vorbeigeschrammt. Die Reste davon habe ich noch gesehen, tatsächlich. die Überbleibsel am Straßenrand, die waren noch gut zu erkennen. Aber nein, das war nicht die Aufstiegsfeier von der Paderborn. Es war, und das kann ich ja kurz mal anteasern, es war das Reveal des Fahrzeugs der Universität Paderborn für die Formula Student. Das UPB Racing Team hat gelauncht. Ich durfte dabei sein. Und es war wirklich ein tolles Event und da möchte ich euch gleich mal mitnehmen in dieses ganze Konstrukt der Formula Student. Auch wie dieses Team da aufgebaut ist, da habe ich einige spannende Gesprächspartner und tatsächlich wie viel Überschneidung und wie viel Zukunft der Formel 1 vielleicht schon in diesem Projekt steckt, da habe ich mich auch durchgearbeitet. Also passt perfekt zu unserer heutigen Ausgabe und zu unserem Podcast.
Ja, sensationelles Projekt Formula Student, finde ich, sollte man immer mehr drüber reden. Und die Kollegen von Sky machen das ja zum Beispiel auch. Ich glaube, die sind immer beim Deutschlandfinale auch mit dabei. Und jetzt haben wir auch unsere Einladung bekommen und sind ja auch gefolgt. Also dazu später mehr. Auf YouTube könnt ihr uns abonnieren. Da seht ihr jeden Mittwoch die neue Ausgabe von Starting Grid auch als Video. Und ebenso Highlights wie jetzt Dennis' Besuch in Paderborn. Könnt ihr euch also drauf freuen. Den Podcast könnt ihr abonnieren, wo immer es Podcast gibt. Habt ihr hoffentlich schon gemacht. Haut auch auf die Glocke. Bei Spotify geht das zum Beispiel, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Ausgabe online geht. Und lasst uns gerne eine Rezension oder einen Kommentar da. Also es würde uns auch sehr freuen, in die Diskussion mit euch zu gehen. Unsere Gruppen sind ja auch geöffnet, Starting Grid F1 Fans auf Facebook. Da gibt es auch immer den Mitgliederchat, insbesondere an den Rennwochenenden, hochfrequentiert. Da könnt ihr über die Formel 1 diskutieren. Unser Telegram-Channel, Starting Grid Fans, da könnt ihr immer gerne dazukommen. Und auf Discord sind wir auch. Da gibt es auch wieder ein Watch Together, denke ich mal, Dennis, am Wochenende. Aber dazu können wir später auch noch ein bisschen was bequatschen. Erstmal kommen wir zu den News der Woche. Und wir beginnen mit Alpine, denn die haben gleich zwei Geschichten geschrieben in der letzten Woche. Einmal endet eine Ära, und zwar die Pink Era bei Alpine, denn BWT wird ab der nächsten Saison nicht mehr Titelsponsor des Teams sein. Das ist eine traurige Meldung, muss ich sagen, denn Dennis und ich, wir sind ja große Fans des BWT-Merchandises, was Alpine aufgelegt hat in den letzten Jahren. Und irgendwie muss man sagen, Dennis, gehörte BWT ja auch zur Identität des Teams in den letzten Jahren. Schwierige Jahre für das Team, aber man verändert sich. Man wird ab 2027 folgende Namen tragen: Gucci Racing Alpine Formula One Team. Ja, ihr habt richtig gehört. Gucci wird der neue Titelsponsor des Alpine F1 Teams. Die italienische Nobelmarke ist eingestiegen in das Team, wird 2027 das Auto zieren. Es wird ein neues Design geben für das Auto. Da dürfen wir sehr gespannt drauf sein, wie das aussehen wird. Ja, Dennis, muss man sagen, einerseits natürlich ein weinendes Auge wegen dem Ende von BWT. Wir hoffen natürlich auch, dass BWT irgendwie in der Formel 1 bleibt, vielleicht ein anderes Team sponsern wird, weil ich finde diesen pinken Aspekt in der Formel 1 zu haben auch sehr, sehr schön. Und ein lachendes Auge muss man auf der anderen Seite sagen, dass Alpine wieder so attraktiv ist, dass man jetzt mit Gucci eine echte Nobelmarke da an Land gezogen hat als Titelsponsor, was natürlich wichtiges Geld in dieses Team spritzt.
Ja, es ist ein Statement fürs Team. So kann man das, glaube ich, mal positiv anfangen. Ein wirklich großer und finanziell, glaube ich, auch gut aufgestellter Sponsor übernimmt da das Sponsoring, möchte sich über Alpine promoten. Es ist natürlich gerade jetzt nach diesem BWT-Sponsoring, was ja optisch, wie ich finde, wirklich Akzente gesetzt hat. Und Kevin und ich haben gerade vor dem Reveal des ersten Fahrzeugs damals ja heiß diskutiert. Und da waren wir uns auch tatsächlich nicht einig, denn Kevin wollte den ganz pinken Alpine, ich wollte den blaupinken. Am Ende haben wir beide unseren Willen bekommen. Da hat Alpine tatsächlich auch schon erste Streitschlichtung im Starting Grid Podcast betrieben. Ja, es war irgendwie, es passte zur Marke, der ganze Auftritt war unter BWT wirklich, wie ich fand, immer toll. Das Merchandise war klasse. Man hatte auch wirklich das Gefühl, auch wenn man an den Rennstrecken mal unterwegs war, dass diese Firma BWT da, man hat ja ständig auch Mitarbeiter gesehen, die wahrscheinlich auf Einladung oder als Firmen-Event dann bei den Rennen da waren und in den BWT-Klamotten rumliefen. Also das, ja, dieses Verständnis und diese Liebe zu Formel 1, die war definitiv da. Das wird fehlen. Und jetzt kommt mit Gucci natürlich ein Sponsor von Weltformat. Ich sag mal so, jeder kennt die Marke. Die wenigsten können sie sich leisten, aber die meisten kennen die Marke. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das darstellt. Es gab ja schon mal, das ist natürlich klar, dass das noch nichts mit der Realität zu tun hat, aber so die ersten Renderings in die Richtung sind ja schon mal so durchs Netz gegeistert. Und ja, die Frage ist, wie will man das dann darstellen? Ist das vielleicht auch, und das war so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, so ein bisschen der Anfang vom Ende, denn ich glaube, diese wirkliche Alpine-Darstellung, also als in der französischen Rennfarbe Blau, die wird, denke ich, weichen. Ich befürchte, dass sich das Alpine-Blau mit dem Gucci-Grün sehr beißen wird und man da wahrscheinlich Gucci sehr, sehr viel Fläche bieten wird. Und das ist dann so die Sache, wie viel Identität von Alpine ist dann noch in der ganzen Geschichte. Der Renault-Motor ist schon nicht mehr drin. Es wird wieder mehr zum Team Enstone. Es schließt aber auch irgendwo einen Kreis, denn mit einem italienischen Kleidungshersteller hat das Ganze irgendwann mal begonnen unter Benetton. Ja, und ich bin jetzt fleißig am Sparen. Ich nehme auch gerne Geldspenden an, denn ich befürchte, das Merchandise für Alpine wird extrem teuer werden. Wobei, da wird es, glaube ich, auch wieder darauf hinauslaufen, dass man auf ein relativ günstig produziertes T-Shirt einer Marke das den Gucci-Flock drauf bügelt. Von daher warten wir mal ab. Aber ich glaube, für Alpine sportlich gesehen geht die Bergauffahrt weiter. Wir hatten ja sportlich im letzten Rennen auch wieder in Kanada gute Ergebnisse. Jetzt ein Top-Sponsor, das muss man so sagen, und ich habe gerade so unter Alpine-Fans, da unter den wenigen bin ich ja tatsächlich gut vernetzt und auch so was in unseren Gruppen, die Reaktion war, ja, es wird die Optik natürlich ja mehr oder weniger kaputt machen, es ist irgendwo auch ein Sponsor, der natürlich nicht so ganz augenscheinlich erstmal reinpasst in dieses Racing-Ding. Aber Gucci will ja mit diesem Gucci Racing da eine ganz neue Sparte produzieren. Von daher bin ich gespannt. Ich lasse mich drauf ein. Und ja, jetzt habe ich sehr viel darüber, über mein Herzensteam quatschen dürfen. Und dann würde mich natürlich mal interessieren, Kevin, vielleicht können wir die Frage auch mal in den Raum stellen. Was haltet ihr von diesem Deal, von dem kommenden Gucci-Sponsoring? Sagt ihr, das ist was Schönes? Oder glaubt ihr eher, dass da wirklich ja so ein bisschen die DNA des Teams auch langsam ans Ende geht?
Noch ein kleiner Side-Fact am Rande. Eingefädelt hat den Deal ironischerweise Luca De Meo. Ja, Luca De Meo, das ist der ehemalige Chef von Renault, der ja dann entlassen worden ist und zu Kering gegangen ist, die Muttergesellschaft von Gucci. Ja, hat man dann mal so ein bisschen was gedeichselt da zwischen Luca De Meo und Flavio Briatore. Wie die finanzielle Welt so spielt, ne? Bleiben wir bei Alpine und kommen zu dem Hersteller, der im Poker war, um das Team zu kaufen. Ja, denn nach wie vor gibt es die Möglichkeit für Investoren einzusteigen. Otro Capital hat das ja gemacht. 2023 hat man für 233 Millionen 24% der Anteile gekauft. Und dieses Konsortium ist wohl bereit, die Anteile abzugeben. Und für diese Anteile hat sich zum Beispiel Mercedes interessiert, die sind aber jetzt ausgestiegen, denn Otro Capital fordert 720 Millionen Dollar für Alpine oder Euro. Das bedeutet eine Bewertung von 3 Milliarden für das Team. Ja, also eine sehr, sehr hohe Bewertung, und da hat Mercedes gesagt, das ist kein Sponsoring, das ist kein Geld, das ist keine Investition, die Sinn ergibt für das, was wir vorhaben, vielleicht auch mit dem Team. Ja, grundsätzlich steht und fällt es aber dann jetzt damit, dass irgendein Unternehmer sagt oder ein Unternehmen sagt, wir möchten diese Anteile kaufen, wir möchten vielleicht auch noch ein bisschen mehr kaufen. Ich glaube, das gesamte Team steht im Grunde genommen zum Verkauf, wenn es jemand haben will. Ich glaube, dann wird sich da niemand sträuben, bei Renault das Ganze dann auch zu veräußern. Das ist der Plan gewesen, von Anfang an meiner Meinung nach, auch als Flavio Briatore gekommen ist, die Braut hübsch zu machen. Und ja, vielleicht ist dieses Gucci-Sponsoring jetzt auch genau das, was es braucht, um da die nötigen Mittel von wem auch immer zu bekommen, um dieses Team zu kaufen. Klar ist aber auch, Christian Horner, der wurde ja auch immer damit in Verbindung gebracht, wenn ihm jetzt 720 Millionen abgeschwatzt werden sollen für die 24%, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird Christian Horner da auch nicht zuschlagen, ne? Weil das ist natürlich eine Menge Geld für 24% der Anteile, das ist ja noch nicht mal eine Mehrheit. Und deshalb muss man schauen, ob Otro sich da nicht auch ein bisschen verpokert. So dringend scheint es nicht zu sein, dass man es verkaufen möchte, aber es ist spannend zu hören, was für eine Summe die aufrufen und wie hoch sie die Bewertung des Teams auch sehen. Ne? Also wir sprechen da fast von einer Verdreifachung der Bewertung für Alpine. Dennis, wir haben oft darüber geredet, generell die Bewertung der Formel-1-Teams in den letzten Jahren rasant gestiegen. Da sieht man dann auch, wenn es um solche Themen wie Übernahmen geht, wir werden später noch über BYD sprechen, welche Möglichkeiten die haben, in die Formel 1 zu kommen, wer da so im Hintergrund steckt. Da muss man sagen, hat sich die Formel 1 schon in eine krasse Richtung entwickelt. Ne? Also diese hohen Bewertungen für die Teams, die hohen Einstiegssummen für Unternehmen, für Investoren, um da reinzukommen. Da bist du dann irgendwann doch wieder, trotz dessen, dass die Formel 1 eine Gelddruckmaschine ist, bei der Frage, kann ich denn damit noch das ganze Geld wieder reinholen, was ich da investieren würde? Ne? Weil 720 Millionen, die musst du ja auch erstmal wieder rein investieren oder reinbekommen später.
Ja, dieser kometenhafte Aufstieg der Formel 1, der ist schon Wahnsinn. Wenn wir uns mal einfach vor Augen halten, dass Ross Brawn das Brawn GP-Team damals von Honda für einen Pfund abgekauft hat, also wirklich für einen symbolischen Pfund, und man bei Honda froh war, dass man diese Geldverbrennungsmaschine damals, so war es ja in der Formel 1, losgeworden ist. Und wir schauen jetzt und wir reden über kleinere Anteile, also nicht mal der Hälfte. Du hast gerade die 3 Milliarden für ein Team, was zwar jetzt diese Saison relativ gut im Stiefel steht, aber in den letzten Jahren auch eine Katastrophe war, angesprochen. Und ja, das zeigt einfach, wie exklusiv die Formel 1 ist, wie viel Geld man da momentan verdient. Es ist aber auch natürlich vielleicht, und das ist ein bisschen meine persönliche Sorge, der Anfang davon, dass dieser Ballon irgendwann vielleicht dann auch wieder platzt. Denn jetzt pumpt man ohne Ende Geld rein. Die Hersteller, wir hatten jetzt Cadillac, wir werden gleich über BYD sprechen, stehen plötzlich wieder Schlange. Und wie es ja meistens so ist, und die Vergangenheit hat uns das gezeigt, gerade wenn viele rein investieren und viel Druck auf so einen Ballon ist, dann platzt er irgendwann. Und das ist jetzt die Frage, denn ich glaube, sehr viel nach vorne, also ich kann mir nicht vorstellen, die Formel 1 ist jetzt an einem Peak, wie ich sie in meinen 34 Lebensjahren nicht erlebt habe. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass da noch viel, viel mehr geht, denn ja, vielleicht mit ein bisschen TV-Rechten noch, dass man da noch ein bisschen Geld abschöpft. Aber wir sind schon bei Merchandise bei utopischen Preisen. Und das macht, glaube ich, mit den kleinsten Teil der Einnahmen aus. Die Autos sind voll mit Sponsorings. Wir haben wirklich große Sponsoren in der Formel 1. Wenn ich mal jetzt zu McLaren schaue, da haben wir mit Google eine der bekanntesten Firmen der Welt. Also es braucht heute auch nicht mehr die Tabakhersteller, die früher da die Millionen reingehauen haben. Du trägst ja gerade, für unsere YouTube-Zuschauer werden es sehen, ein Ferrari-Shirt. HP investiert unglaublich viel ins Ferrari-Team. Und die Frage ist, wie weit soll das noch nach vorne gehen? Und die Summen werden jetzt immer höher, die da im Spiel stehen, die auch, was BYD angeht. Und das Problem hatte Andretti ja schon, diese Ausgleichszahlung, die du ja auch leisten musst, wenn du eben die Stücke des großen Kuchens, den die Formel-1-Teams bekommen, kleiner machst. Da reden wir von utopischen Summen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es ist aktuell natürlich ein gutes Zeichen für die Formel 1, aber ich mahne auch, ich muss den mahnenden Finger quasi erheben und sagen, übertreibt es nicht, liebe Leute, denn in meiner Vorstellung sind wir schon an einem sehr, sehr guten Punkt für die Formel 1 und ich hoffe, dass man irgendwann auch die Gier dann so ein bisschen abstellt und das Ganze dann auch für alle mitnimmt, ohne das eben zum Platzen zu bringen, indem man jetzt unendlich viele Investoren reinholt. Denn das sehen wir ja, und da ist jetzt Alpine ein Paradebeispiel für diese Investoren. Du hast es gesagt, 2023 sind sie eingestiegen. Wir haben jetzt 3 Jahre später und sie wollen schon wieder abstoßen. Und ich möchte ungern, dass die Formel 1 zum Aktienmarkt wird. Und das ist momentan so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Bild, was sich da aber zeigt, wenn Anteile hin und her geschoben werden und ja, man versucht damit nur noch Gewinne kurzfristig einzustreichen und keine Verbindung irgendwie zum Team ist. Das finde ich auch schade.
Das ist übrigens auch der Grund, und ich weiß, dass es von vielen kritisch gesehen wird, dass Hersteller angezogen werden sollen, weil man davon ausgehen kann, dass im Zweifel die Hersteller einen langfristigen Plan für sowas haben und du nicht angewiesen bist darauf, dass ein Investor genug Geld generieren kann, dass da wie damals irgendein Privatier kommen kann und ein Team sich irgendwie aufstellen kann, um dann an der Formel 1 teilzunehmen. Also die Hürden sind bewusst sehr hoch. Ich weiß, es gibt viele von euch, die sagen, wir können die Scheiße nicht mehr ertragen. Wir möchten wieder die ganzen, was weiß ich, Minardis und 40 Fords und Andrea Moda und sowas in der Formel 1 haben. Aber ich glaube, so ehrlich muss man sein, die Formel 1 hat sich da ja auch ein Stück weit selber entwachsen. Ja, und sie ist jetzt größer. Und die Planbarkeit mit einem Hersteller wie Audi, mit einem Hersteller wie BYD ist unweit höher, als wenn du über ein Investmentkonsortium gehst, die mal eben versuchen wollen, die schnelle Markt zu machen und dann Formel 1 zu fahren und sich dann wieder rauszuziehen. Also da braucht es auch eine gewisse Planbarkeit. Da kann ich dann auch die FIA und die Formel 1 Liberty Media verstehen, dass man das bevorzugt und nicht unbedingt möchte, dass da irgendwelche windigen Geschäftsleute ihren Platz in der Formel 1 bekommen, um sich dann auch wieder rauszuziehen. Kann auch der Hintergrund sein, warum die Lucky Sons aus China nicht reingekommen sind, mit ihrem Vorstoß in die Formel 1 zu kommen. Ist ja auch ein Konsortium gewesen, die sehr viel Geld generiert haben, um ihren Platz in der Formel 1 zu bekommen. Werden wir beobachten, dürfen wir gespannt drauf sein. Und wir kommen zur nächsten Meldung, und zwar Mohammed bin Sulayem, der FIA-Präsident, möchte gerne die Amtszeitbegrenzung aushebeln. Das ist jetzt nichts Überraschendes, was wir da hören, weil Jean Todt hatte das in seiner Amtszeit eingeführt, dass man maximal 12 Jahre FIA-Präsident sein darf. Das muss nicht bedeuten, dass man 3 Amtszeiten à 4 Jahre hintereinander macht, sondern man kann auch eine Pause machen. Man kann nochmal abgewählt werden und sich dann wieder aufstellen. Man hat aber eben nur diese 12 Jahre. Und Mohammed bin Sulayem möchte das jetzt aushebeln, möchte das ändern, möchte die Amtszeitbegrenzung entfernen. Das würde bedeuten, dass er nach seiner nächsten Amtszeit, also er ist jetzt in seiner zweiten, er dürfte noch einmal kandidieren, danach nochmal kandidieren dürfte und solange wie er möchte, dann FIA-Präsident sein. Max Mosley war es, glaube ich, 16 Jahre. Also auch da war das ja so ein bisschen das Ansinnen von Jean Todt, da ein bisschen Wechsel und Wandel reinzubringen, ein bisschen demokratische Verlässlichkeit reinzubringen auch. Und Mohammed bin Sulayem steht ja eh in der Kritik für die Art und Weise, wie er auch die Wahl des FIA-Präsidenten mittlerweile umgemodelt hat. Da gab es ja die ganze Posse um die verschiedenen KandidatInnen, die es versucht haben, gegen ihn anzutreten bei der letzten Wahl, Tim Mayer. Dann hatten wir noch die, jetzt habe ich den Namen vergessen, es tut mir furchtbar leid. Aber die ehemalige Rennfahrerin, die auch kandidieren wollte. Man hat dann ja ein Konstrukt gebaut für die ganzen Regionalvertretungen, dass man eine große Menge an Unterstützern braucht, um überhaupt einen Platz auf dieser Wahlliste zu bekommen. Es ist fadenscheinig, es ist schwammig, was da gerade passiert rund um die FIA, rund um Mohammed bin Sulayem. Es ist aber auch nicht überraschend. Ja? Also es war jetzt davon auszugehen, dass genau das passieren wird, dass er versuchen wird, das auszuhebeln. Das muss aber alles noch durch die verschiedenen Gremien gehen. Ein FIA-Sprecher sagte gegenüber motorsporttotal.com, dass man die Amtszeiten quasi ein bisschen auf ein Level bringen möchte. Das betrifft dann auch den Senat zum Beispiel, das betrifft dann auch die anderen Gremien. Also man möchte das Ganze generell ein bisschen gesammelter halten. Klar, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, es ist verständlich für einen wie Mohammed bin Sulayem, der schon ein großes Machtvakuum um sich da aufgebaut hat, dass er das gerne möchte. Auf der anderen Seite muss man sagen, für den demokratischen Prozess der FIA wäre das ein erneuter Schlag ins Kontor, wenn das passieren sollte. Dann wiederum, ist die FIA überhaupt noch demokratisch in ihrem eigentlichen Sinne? Das ist dann die Kernfrage, die sich da jeder stellen muss, der sich auch bereit erklärt, bei der FIA mitzuarbeiten. Ganz offensichtlich sehen sich ja verschiedene Menschen nicht abgeholt von der FIA, auch innerhalb der FIA nicht, was die Art und Weise angeht, wie Mohammed bin Sulayem arbeitet. Dennis, wie gesagt, keine Überraschung, dass MBS das machen möchte. Eigentlich nur ein folgerichtiger Schritt für die gesamte Zeit, die er jetzt bei der FIA als Präsident verbringt.
Ja, ich finde sowas halt immer auch schwer. Und wir reden jetzt über die FIA, also wir reden jetzt über Sport, das muss man auch so sagen, beziehungsweise über Automobil. Aber allgemein finde ich es immer in demokratischen Gremien schwer, wenn man irgendwann versucht, diese ja zu unterwandern oder sich da ein sehr langes Machtvakuum zu sichern. Und es passt einfach zu seiner Präsidentschaft, das muss man so sagen. Und auch so ein bisschen, ich glaube, das muss man aber vielleicht auch ein bisschen klarstellen, gerade vielleicht für die Leute, die jetzt nur bin Sulayem vielleicht auch kennengelernt haben und die Geschichten um ihn rum, die das jetzt nicht beschönigen sollen. Aber auch in der Vergangenheit, also ich glaube, der FIA-Präsident war selten in der Vergangenheit Sympathieträger, wenn ich da auch an Jean-Marie Balestre zum Beispiel denke. Also dass diese Stelle als FIA-Präsident, die ist schon auch in der Vergangenheit sehr behaftet mit fragwürdigen Entscheidungen, mit fragwürdigen Momenten. Und es reiht sich ein. Du hast es gerade angesprochen, man hat das Gefühl, dass es einfach auch gar keine Möglichkeit mehr gibt, wirklich für jemanden ohne große Lobby, der das aus echtem Antrieb, aus echter Leidenschaft machen möchte, da reinzukommen. Viele Kandidaten, die auch echt positiv gewirkt haben, haben gar nicht die Chance, überhaupt wirklich zur Wahl zu kommen. Und ja, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren einen anderen FIA-Präsident haben werden. Ich bin auch vorsichtig optimistisch, dass sich die Durchsichtigkeit und die Transparenz in dieser FIA irgendwie verbessert. Denn es ist schon so, dass du hast es gerade gesagt, da ein Machtvakuum besteht, in das man wenig Einblick hat, in das man scheinbar auch nicht reinkommt. Und ich glaube, es ist kein gutes Zeichen. Es ist aber, ja, und da kann ich jetzt dir nur beipflichten, irgendwie die logische Konsequenz von dem, was wir in den letzten Jahren mit Mohammed bin Sulayem erlebt haben.
Also ich bin nicht optimistisch. Ich glaube, der wird jetzt auf Jahre nicht vom Thron zu stoßen sein. Im Gegenteil, ich glaube, die Entwicklung der FIA nimmt immer mehr Züge der FIFA an. Beides mittlerweile Organisationen, die
ja
verwerflich handeln, was so den demokratischen Prozess innerhalb der Organisation angeht. Ja, müssen wir mal schauen. Das ganze Ding wird in der nächsten Zeit zur Abstimmung gestellt und dann werden wir wieder darüber berichten, ob denn die Amtszeitbegrenzung bei der FIA endgültig aufgehoben wird. Wie es bei Haas weitergeht, das werden wir wohl auch in den nächsten ein, zwei Monaten erfahren. Das hat Ayo Komatsu gesagt. Wann will man denn mal bekannt geben, wer 2027 dann fährt? Da sagte er dann in einem Interview, ja, jetzt eigentlich so im Mai, Juni, Juli. Ne, wir hatten ja letzte Woche über Esteban Ocon auch gesprochen. Und darüber, dass Esteban Ocon sich in Kanada ja deutlich gewehrt hat gegen die Gerüchte, dass er noch dieses Jahr entlassen werden soll und ersetzt werden soll. Und vieles hängt Und das hat Komatsu dann im nächsten Satz auch gesagt, weil sich viele Teams jetzt Gedanken machen, wer 2027 dann in ihrem Auto sitzen wird, davon ab. Was passiert zum Beispiel bei Ferrari? Ja, also macht Lewis Hamilton weiter, machen wir mit Lewis Hamilton weiter, wechselt Charles Leclerc vielleicht. Das würde die Tür öffnen für Oliver Baermann, der ja als Ferrari Junior quasi next in line wäre dann für ein Ferrari-Cockpit. Oder aber kann Haas im Grunde genommen mit beiden weitermachen? Man darf ja nicht vergessen, Esteban Ocon ist ja Grand Prix-Sieger. Esteban Ocon ist durchaus patenter Fahrer. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich persönlich glaube, dass seine Zeit in der Formel 1 sich dem Ende neigen wird, am Ende der Saison. Aber ich glaube, die nächsten zwei Monate, also bis Ende Juli, werden extrem spannend, was die Silly Season angeht, Dennis. Also ich glaube, jetzt bringen sich so langsam alle in Position. Es werden die ersten Klauseln ziehen, die ersten Ausstiegsklauseln zu ziehen sein, wenn man das Team verlassen möchte, Entscheidungen zu treffen sein. Wir schauen da natürlich auch weiter auf Cadillac. Wie geht es da mit Bottas weiter? Da hat ja auch Graham Loudon ein klares Dementi abgegeben, dass diese Gerüchte rund um seine Entlassung aus der Luft gegriffen sein sollen. Warten wir mal ab, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Aber Aston Martin ist die Frage, was macht Fernando Alonso? Was passiert bei Alpine? Wie geht es da mit den beiden Fahrern weiter? Williams wird spannend sein. Wird Carlos Sainz vielleicht den Absprung suchen, je nachdem, wie die Entwicklung des Teams weiter ist? Was passiert mit Alexander Albon? Wird man da vielleicht auch einen jungen Fahrer setzen? Also die ersten Dominosteine sollten, Dennis, jetzt bis Ende Juli eigentlich fallen, sodass wir ein besseres Bild davon bekommen, wer 2027 wo fahren wird.
Ganz genau, es hängt eigentlich alles von diesem ersten Dominostein ab. Das ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen. Es muss ein etwas größerer Dominostein fallen und dann wird es wild. Die Frage ist, wer wird der Erste sein? Ja, in der journalistischen und Podcaster-Hoffnung wäre natürlich unser allseits geliebter Max Verstappen sehr spannend, wenn dieser Dominostein irgendwie was auslöst, denn dann geht es richtig rund in den Top-Teams und ich glaube, er ist der Einzige, der dafür sorgen könnte, dass wirklich in den Top-Teams was passiert, denn wenn wir schauen, Lando Norris, Oscar Piastri, glaube ich, sitzen, wenn sie wollen, fest im Sattel. Bei Oscar Piastri ist für mich immer noch so ein bisschen die Frage, wie die Nachwehen der letzten Saison da sind. Aber Lewis Hamilton hat gesagt, er möchte weitermachen. Charles Leclerc glaube ich jetzt auch nicht, dass sich da eine Tür öffnet, die in die Air reinschreiten möchte, um Ferrari zu verlassen. Mercedes prinzipiell mit Antonelli und Russell auch zukunftssicher und gut aufgestellt. Das heißt, da muss es eigentlich in den oberen Teams ein Kaliber wie Max Verstappen sein, der da irgendwie mal die Schale knackt und das Ganze in Bewegung setzt. Ja, und in den hinteren Teams wird es spannend, weil wir da eben einige Wackelkandidaten haben. Du hast Valtteri Bottas angesprochen. Ich muss ehrlicherweise sagen, mich hat Bottas bisher auch enttäuscht. Nicht, weil der Cadillac jetzt da hinten rumfährt, das war klar, aber im Vergleich zu Sergio Perez wirkt er, finde ich, aktuell schon wesentlich, wesentlich schlechter. Wir haben einen Esteban Ocon, der auch nicht wirklich in die Saison findet und von vornherein schon so ein bisschen Wackelkandidat war. Ja, auch ein Oli Baermann, der sich gedulden muss. Und ich glaube persönlich, dass das 2028 erst sein Jahr wird, denn Lewis Hamilton hat gesagt, er möchte weiterfahren und es gibt dann auch keinen Grund, ihn schon hochzuziehen. Und bei Haas ist man ja mittlerweile, wir sind ja nicht mehr wie zu Mick Schumacher Zeiten, wo du bei Haas im Endeffekt einfach verbrannt wirst, sondern du hast bei Haas jetzt eine solide Basis. Dann die Racing Bulls, ich denke Arvid Lindblad, der wird natürlich sicher sein, das ist ja das Projekt der Zukunft, aber wie geht's mit Liam Lawson weiter, ist man da zufrieden mit oder will man vielleicht auch da wieder vorgreifen? Williams ist eine spannende Frage, weil Alexander Albon da ja auch momentan gegen Carlos Sainz so ein bisschen auf die Verliererstraße abdriftet. Franco Colapinto ist natürlich auch immer ein Wackelkandidat, auch wenn die letzten zwei Rennen natürlich wirklich gut von ihm waren. Wenn er sich jetzt natürlich reinfuchst, gibt es für Alpine, glaube ich, wenig Gründe, da nochmal tätig zu werden, zumal sich da auch nicht wirklich viel anbietet aktuell, außer es gibt vielleicht einen bestehenden Fahrer, der frei wird. Also von daher, ich glaube, wenn der erste Dominostein fällt, gibt es viele Gedankenspiele. So ganz in mir drin, glaube ich, aber tatsächlich, dass gar nicht allzu viel passiert, dass das vielleicht sogar eine relativ ruhige Silly Season wird, weil gar nicht so viele Top-Plätze vakant sind und ja, sich da vielleicht auch nicht wirklich viel anbietet, was jetzt ein Albon oder ein Esteban Ocon auch ersetzen kann adäquat.
Ja, und ganz oben Max Verstappen, ist ja auch die Frage, bleibt er bei Red Bull, bleibt er nicht bei Red Bull? Also das wäre auch dann der größte Dominostein, der fallen könnte. Da gab es ja auch hin wieder die Gerüchte, dass Oscar Piastri im Fokus von Red Bull ist, was die Nachfolge von Max Verstappen angeht. Du sagst es aber auch richtig, ne? Es müssen für die jeweiligen Teams auch die Ersatzkandidaten bereitstehen. Nun haben wir bei Cadillac, wir haben es letzte Woche besprochen, Colton Herta, der in den Startlöchern steht. Der braucht aber noch 1, 2, 3 Superlizenzpunkte. Dafür müsste man vielleicht auch mal ein freies Training mit ihm machen. Das wäre ja auch eine Idee. Damit könnte man schon einen Punkt sammeln. Aber da hat man ja bislang nichts bekannt gegeben bei Cadillac. Dahinter ist Guanyu Zhou als Ersatzfahrer. Ja, also ob man das jetzt nochmal braucht, weiß man nicht. Andererseits muss man auch da sehen, Synergieeffekte schaffen, Märkte bedienen. Da wäre natürlich der chinesische Markt, amerikanisches Team, chinesischer Markt, chinesischer Fahrer, ja, wäre schon eine gute Variante. Bei Haas ist es ähnlich. Ich meine, wenn du Esteban Ocon abgibst, dann brauchst du halt auch einen neuen Fahrer. Wer das sein soll, keine Ahnung, weil keiner weiß, ob bei Ferrari noch die Lust besteht, bei Haas die ganzen Fahrer reinzusetzen, weil ja Toyota immer mehr mitmischt. Möchte Toyota vielleicht ein Cockpit besetzen? Einigt man sich da vielleicht auch im Wechsel, Ferrari und Toyota gemeinsam was zu machen in den nächsten Jahren? Immerhin sitzt mit Oliver Berman im Grunde genommen ein Ferrari-Fahrer ja drin. Könnte man meinen, das zweite Cockpit darf dann von Toyota besetzt werden. Wer wäre das dann? Ne, das ist ja auch eine interessante Frage. Und dann hinten raus, es bieten sich jetzt auch nicht so viele Junioren an, die ein Cockpit bekommen könnten. Das hast du auch gesagt. Also ich glaube, Luke Browning für Williams wäre schon noch der Einzige, wo man sagt, der ist ready. Oder den könntest du sofort reinsetzen und das würde vermutlich funktionieren. Also ich glaube, weder ein Zolloff ist bereit, Formel 1 zu fahren. Kamara ist für mich noch nicht bereit, Formel 1 zu fahren, auch wenn es schnelle Fahrer sind. Ja, aber die sollten sich noch ein bisschen die Hörner abstoßen in der Formel 2 und versuchen, sich da ranzukämpfen. Fornaroli ist spannend. Der wäre mit Sicherheit einer, den sich jedes Team anschauen sollte. Den hatte ich auch eher für Alpine so ein bisschen auf dem Tableau. Ne? Vielleicht Gucci als italienische Marke mit italienischen Fahrern, vielleicht gar nicht so doof, aber was passiert auch mit Franco Colapinto dann? Ne? Also wenn das Geld von Mercado Libre nicht mehr gebraucht wird, ist er dann vielleicht raus am Ende der Saison, ne? Und könnte dann ein Fornaroli eine Chance bekommen. Also ihr seht schon, es gibt Möglichkeiten. Aber Dennis, ich sehe es gar nicht mal so anders als du. Es könnte auch einfach nichts passieren. Also es könnte sehr viel passieren, es könnte aber auch absolut gar nichts passieren. Und vieles bleibt erstmal noch ein bisschen so, wie es ist, weil sich auch das Reglement noch nicht so weiterentwickelt, dass man sagen kann, okay, es lohnt sich jetzt schon, die großen Risiken einzugehen. Da muss jedes Team natürlich für sich selber entscheiden, welchen Weg es da geht. Team ist ein gutes Stichwort. Es könnte vielleicht ein 12. Team in der Formel 1 geben oder auch nicht. Ja, das ist super, ne? Super Überleitung zu BYD, der chinesische Elektro-Riese, möchte in die Formel 1. Am kommenden Wochenende in Monaco soll es Treffen geben mit Vertretern der Formel 1, mit Vertretern von Liberty, mit Vertretern der FIA. Wie könnte BYD in die Formel 1 kommen? Man könnte es wie Gucci machen, einfach ein großes Sponsorenpaket kaufen. Wäre eine Möglichkeit. Man könnte, wie Alfa Romeo, sich im Grunde genommen eine komplette Marke übernehmen wie Sauber. Das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings müsste man dann die Frage stellen, welches Team soll das in der derzeitigen Formel 1 sein? Also welches Team soll da eine Marke abgeben, um sie von BYD übernehmen zu lassen? Da wäre dann eventuell Haas das einzige Team, weil sie eben als Privatteam unterwegs sind. Aber da ist Toyota ja mehr oder weniger stark mit drin. Also bleibt doch die dritte Variante, ein komplettes 12. Team aufzubauen. Und da wird es dann natürlich schwierig. Einerseits ist die Tür auf für ein 12. Team in der Formel 1. Das hat die FIA ja auch gesagt. Es gibt die Möglichkeit, über eine Option reinzukommen als 12. Team. Aber trotzdem sind die politischen Hürden nicht kleiner geworden nach Cadillacs Einstieg. Und das muss alles passen für alle Seiten, für alle Entscheider. Ich bin mir sicher, Liberty Media würde BYD mit Kusshand nehmen, weil man eben noch den chinesischen Markt weiter penetrieren möchte. Da möchte man noch mehr drauf. Und BYD hat mit Christian Horner ganz offensichtlich eine Person an Bord, die natürlich weiß, wie das ganze Politische in der Formel 1 im Motorsport funktioniert. Und das könnte ein sehr, sehr kluger Move für das Unternehmen sein, für das Unterfangen sein, dass man sich mit Christian Horner einen an die Seite geholt hat, der weiß, wie das gespielt werden muss. Und ich bin mir sicher, man wird dieses Treffen in Monaco auch nutzen, um vielleicht ein bisschen weiter vorzufühlen, wie Christian Horner da helfen kann, in welcher Art und Weise er da mitarbeiten kann, sodass und wir bewegen uns immer noch in einem sehr frühen Stadium, was den potenziellen Einstieg von BYD angeht, dass das in den nächsten Jahren passieren kann. So, und da muss man schauen, wo entwickeln sich die Motoren hin dann für 2031 fortfolgende? Würde BYD dann trotzdem mit dabei sein? Würde BYD Verbrennermotoren bauen, wenn man dann wieder mehr in diese Richtung geht, weil der Elektroanteil vielleicht noch kleiner wird? Hat das dann noch einen Sinn für BYD, in die Formel 1 zu kommen? Oder wird man sich da auch einen Partner holen, mit dem man zusammenarbeitet für den Motorenbau und versucht quasi die Markenstärke zu nutzen, die man hat, um dann eben darüber den Erfolg in der Formel 1 zu generieren. Also dieses BYD-Projekt, es lebt. Das BYD-Projekt ist interessant für alle Seiten, Dennis. Jetzt geht es halt nur darum, eine Machbarkeitsstudie zu machen, in welcher Struktur man in die Formel 1 kommen kann, als BYD, als chinesisches Unternehmen, was für die Formel 1 ja fast schon unabdingbar wäre, dass es endlich ein chinesisches Team in der Formel 1 gibt.
Das wird sehr spannend zu beobachten sein. Also BYD ist eine sehr, sehr aufstrebende Marke ja auf dem Weltmarkt. Tatsächlich auch nicht rein elektrisch, auch mit Hybridtechnologie. Also ich glaube, da könnte man schon den Bogen zur Formel 1 wirklich gut machen. Und ja, für die Formel 1 ist es eigentlich unabdingbar, wenn wir jetzt davon reden, dass wir da eben eine Weltmeisterschaft fahren und der chinesische Automarkt, der ist groß, man kann davon halten, was man möchte. Auch die Marke BYD jetzt optisch gesehen erinnert die schon sehr stark an viele deutsche Premium-Hersteller, wenn man sich die Autos anschaut. Aber prinzipiell ist es natürlich eine Synergie, die die Formel 1 knüpfen werden wollen wird. BYD ist, glaube ich, für mich der ernsthafteste Kandidat auch, was das angeht, weil sie wirklich gerade einen großen Vorstoß machen Richtung Europa. Und mit Christian Horner hätte man, glaube ich, jemanden an Bord, das hast du gerade eigentlich schon super zusammengefasst, der diese politische Gemengelage in der Formel 1 versteht, der die Kontakte hat. Denn ich glaube, das Wichtigste ist immer, Kontakte zu haben. Und er hat dann einen starken Hersteller hinter sich mit BYD. Da hat ja auch Mario Andretti die Tür geöffnet in die Formel 1 letztendlich. Und dann werden wir schauen. Ich halte persönlich auch die Version als 12. Team für die logischste Variante, weil mir jetzt auch abgesehen von Haas kein wirkliches Team mehr einfallen würde, außer vielleicht Lawrence Stroll möchte irgendwie da sich aus der Misere ziehen, aber ansonsten
hast du recht. Also wenn BYD quasi Aston Martin kaufen würde, je nachdem wie Lawrence Stroll dieses Projekt weiterführen möchte, falls es nicht, habe ich nicht dran gedacht, dass das vielleicht von den bestehenden Teams die einzige veritable Möglichkeit wäre von BYD oder für BYD in die Formel 1 zu kommen, ohne ein 12. Team aufzubauen.
Ja, und mit möglichst wenig Gesichtsverlust eben auch diese Aston Martin-Geschichte zu wenden, die ja momentan wirklich ja desaströs läuft. Ne? Ansonsten wäre natürlich der große Traum von 24 Autos wieder, wie in unserer Jugend, Kevin, der lebt zumindest ein klein wenig dadurch. Und man wird schauen, also ich denke, BYD ist schon die realistischste Variante, wenn wir da wirklich über ein 12. Team reden. Denn wir haben einen Hersteller, wir haben kein Finanzkonsortium, wir haben einen Hersteller aus einer Branche und aus einem Land, in dem Geld zumindest in dem Bereich dann keine Rolle wahrscheinlich spielen wird. Und das wird die Formel 1 auch sehr, sehr gern haben. Denn wenn man mit vollen Taschen in die Formel 1 kommt, ist man gern gesehen, glaube ich. Von daher, es passt schon. Die Frage ist natürlich dann, wie sich das mit dem zukünftigen Produktportfolio von BYD verträgt. Aber das, was ich jetzt mal so ein bisschen vorgeguckt habe aus Interesse, war halt auch, dass sie Hybridmotoren anbieten. Soweit ich das verstanden habe, ist die Technologie zwar eine andere, weil der Verbrennermotor quasi die Batterie befeuert, also die Batterie auflädt oder den Elektromotor antreibt. Das habe ich jetzt nicht so ganz vertieft, aber prinzipiell kann man sich, glaube ich, auch mit dem Verbrenner Formel 1, mit der Verbrenner Formel 1 dann irgendwie gesichtswahrend für sein eigenes Produkt dann werben. Und von daher, ich bin sehr gespannt. Monaco ist natürlich ein Ort, an dem man solche Sachen gut verknüpfen kann, an dem man solche Sachen gut besprechen kann. Von daher warten wir mal ab, was da kommt und inwieweit wir da von BYD in Zukunft hören.
Gehört haben wir ja auch schon viel von Audi. Jetzt nicht so viele Informationen, was die Defekte und die Probleme angeht. Das haben wir letzte Woche hier schon eruiert, wo mir ja so ein bisschen die Hutschnur geplatzt ist. Und habe ich es an einem ja ganz besonders ausgemacht, nämlich an Alan McNeish. Ja, und Dennis, unser Kreativkopf hier bei uns im Team, der hat es sich nicht nehmen lassen, einen kleinen Song zu komponieren, den wir euch gleich als Rausschmeißer für dieses erste Take vorspielen werden. Nach dem Song und der kurzen Werbung hören wir uns dann wieder und dann schauen wir auf den großen Preis von Monaco, alles was wichtig ist für das kommende Wochenende. Und Dennis erzählt von seiner Reise nach Paderborn, wo es dann um die Formula Student ging und das UPB Racing Team, die da ihr Auto für die Saison präsentiert haben. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und jetzt viel Spaß bei diesem kleinen Song.
Sag mir, wer außer H.P. Baxter weiß, how much is the fish?
Alan McNeish und dann Alan McNeish.
Wer stellt Audi für 2,30 schon den WM-Titel in Sicht?
Alan McNeish!
Eine größere Legende gibt es nicht.
Alan McNeish und dann Alan McNeish.
Alan McNeish! Du verdammte Legende!
Alan McNeish!
Bis zum bitteren Ende!
Alan McNeish!
Egal was andere denken!
Alan McNeish! Alan McNeish und dann Alan McNeish!
Alan McNeish!
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dieser musikalischen Begleitung, die auch nach Mallorca passen würde, kommen wir jetzt zu zwei Metropolen und beginnen mit der ersten, nämlich mit Monaco. Danach kommt Paderborn. Aber erstmal Monaco. Der große Preis von Monaco in Monte Carlo, ein absoluter Klassiker im Formel 1 Rennkalender. Kontrovers betrachtet, weil es gibt viele, die sagen, den Mist braucht es da nicht mehr. Es gibt viele, die sagen, doch, dass einmal im Jahr Monaco ist, das können wir schon aushalten. In den letzten Jahren war es ja so, dass die Qualifikation den größten Reiz hatte. So ehrlich muss man ja sein. Man hat dann letztes Jahr versucht, mit zwei Pflichtboxen-Stops da irgendwie was zu machen, was die Spannung angeht. Ja, wofür hat man gesorgt, dass Teams faktisch gewartet haben für den anderen mit einem Fahrer, sodass Abstände kleiner wurden, dass dann die Boxenstops kraftvoller wurden. Es hat im Mittelfeld für sehr viel Verwirrung gesorgt, auch wer jetzt dann wo ist. Man hat dann auch schnell reagiert und diese Regel wieder geändert. Es gibt keine zwei Boxenstops mehr oder keine zwei Pflichtboxenstops mehr in diesem Jahr. Aber durch das neue Reglement gab es natürlich andere Aufgaben, andere Probleme, die entstehen könnten. Ja, und ich muss für meinen Teil muss ich sagen, ich glaube, dass mit dem Reglement der ersten drei Rennen Monaco attraktiver geworden wäre, als es dann jetzt der Fall sein wird, Dennis, weil durch die Änderungen, die man vorgenommen hat, zum Beispiel Kanada war ein super Rennen, ja, gar keine Frage. Es war aufregend, es war spannend, aber es war halt so ein bisschen mehr, wie es vorher war. Ne? Also auch die ganze Art und Weise, wie herangefahren wurde, wie gefightet wurde auch, was cool ist und was auch sehr gut war. Nur das Problem in Monaco ist halt, wenn es dann so ist wie damals, dann wirst du da vermutlich in diesem Jahr auch nicht wirklich die große Änderung haben, was die Überholmöglichkeiten angeht, das Racing sozusagen in Monaco angeht. Und auf der anderen Seite hast du in der Qualifikation ja auch noch immer dieses Thema, obwohl das in Monaco kein Thema geworden wäre, dieses Superclipping, weil du einfach gar nicht auf diese Geschwindigkeiten kommst, dass das auslösen könnte. Sodass ich hoffe, dass jetzt mit den Änderungen, die man grundsätzlich vorgenommen hat, man die Qualifikation zumindest weiterhin attraktiv hält in Monaco, dass das am Samstag das Highlight bleibt, auch wenn man davon ausgehen kann, dass am Sonntag mit einer Einstopp-Strategie sich jetzt nicht viel ändern wird im Vergleich zu den letzten Jahren. Was glaubst du?
Ich denke, dass die Qualifikation bleibt und das wird, glaube ich, auch solange die Autos nicht wirklich viel, viel kleiner werden, sich auch nicht mehr ändern. Egal welches Reglement wir haben, die Qualifikation wird das Highlight bleiben. Dafür muss man dann Sorge tragen, dass das eben auch unter diesem Reglement funktioniert, aber das, was du gerade angesprochen hast, super Clipping etc., das wird ja in Monaco so nicht entstehen. Also von daher glaube ich auch, der Samstag wird das alles Entscheidende. Diese Strecke gibt es, finde ich, einfach eben nicht her, dass wir da irgendwelche Überholmanöver sehen. Ja, wir hatten es in der Vergangenheit mal, als die Autos wirklich wesentlich kleiner waren und zu einer Zeit, in dem auch wesentlich mehr Blechschaden in Kauf genommen wurde in Form von irgendwelchen Dive-Bombs oder Rumpelmanövern, die man dann machen konnte, weil man danach einfach weiterfahren konnte, weil die Autos ja auch noch sehr, sehr einfach gehalten im Vergleich zu heute. Also die waren damals auch schon technologische Meisterwerke bei ihrer Zeit. Und ich denke, die Hoffnung sollte man nicht fälschlicherweise haben, dass sich da wirklich viel tun kann in Monaco. Es gibt kaum Überholmanövermöglichkeiten, bis hin zu eigentlich gar keine. Man kann sich vielleicht aus dem Tunnel raus vor der Schikane daneben setzen mit einem Geschwindigkeitsüberschuss. Man kann vielleicht, aber da haben wir auch gesehen, es geht meistens schief, wenn man sich kurz vor Start-Ziel da mal versucht reinzubremsen. Es ist eben eng, es ist ein Straßenkurs, es ist ein Kurs, der sich auszeichnet, dass man eben zwischen den Banden auf engstem Raum sich hin und her bewegt, so nah wie möglich am Limit dran, übers Limit hinaus geht in Monaco nicht. Und ich denke, das ist das, worauf man bei Monaco schauen sollte. Und dann hat es halt seinen ganz eigenen Reiz. Und ja, wir können natürlich ein bisschen Spannung durch Fehler an der Box bekommen, durch Boxenstrategien, und das hat sich ja Gott sei Dank so ein bisschen erledigt mit diesem Zweistopper, was wir letztes Jahr haben. Wir haben nicht mehr so dieses, ich bremse mal die hinter mir ein, damit mein Teamkollege schön vor mir wieder rauskommt. Das ist Gott sei Dank schon mal passé, aber es wird eben am meisten über den Samstag gehen und dann vielleicht hier und da über einen gut gemachten Boxenstopp, über Safety-Car-Glück. Das sind die Punkte, die in Monaco seit vielen Jahren eine Rolle spielen und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Das beste Beispiel hat immer noch Daniel Ricciardo, der damals, ich glaube, komplett ohne elektrische Energie war es, ne, nur noch mit dem Verbrennermotor das Rennen auch gewonnen hat, weil es einfach keinen Weg an ihm vorbei gab.
So, und trotzdem gibt es wäre nicht die FIA, wenn es das nicht gäbe, Veränderungen für dieses Wochenende. Die wichtigste ist erstmal, dass es kein Straight Mode geben wird. Das heißt, die aktive Aerodynamik wird nicht gesehen werden an diesem Wochenende. Die Flügel bleiben zu. Ja, die Flügel bleiben zu. Das bedeutet, die bis zu 20 km/h extra Geschwindigkeit wird man nicht generieren können. So, und dann ist dieses Thema Geschwindigkeit ein Angstthema für die FIA an diesem Wochenende, denn es gibt keinen Boost mehr. Es gibt einen kleinen Boost, ja, im Boost Mode, 150 kW. Den bekommt man noch, wenn man 300 km/h fährt, aber keinen mehr, sobald man 310 km/h erreicht. Sobald man 310 km/h erreicht, und das betrifft im Grunde genommen den Tunnel, am Ende des Tunnels, dann wird man keinen elektrischen Boost mehr bekommen. Und generell soll es einfach so sein, dass die Autos durch die Rekuperation andere Zahlen für die Rekuperation an diesem Wochenende, dass die Geschwindigkeiten eben idealerweise nicht über die 300 km/h kommen. Man hat große Angst davor, dass das zu schnell ist für Monaco und deswegen zieht man da die Daumenschrauben ein bisschen an, was die komplette Energierekuperation angeht, was die Geschwindigkeiten angeht und eben auch den Straightline-Mode angeht. Das heißt, im Grunde genommen hat man jetzt schon wieder die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts gemacht, was die eigene Ansicht auf den Motorsport angeht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem jetzt auch wieder für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Wochenende. Die werden nicht verstehen, warum denn jetzt die Flügel zubleiben müssen. Die werden nicht verstehen, warum das Auto denn nicht 320 km/h fahren darf, weil es sollten doch die besten Fahrer der Welt sein. Das sollte man auch hinbekommen. So, ne, das heißt, man kastriert jetzt sich selber wieder. Indem man Monaco hat man ja schon die letzten Jahre durchkastriert, was Möglichkeiten anging, das Ganze interessanter zu machen, anstatt sich einfach einzugestehen, dass Monaco einfach einmal im Jahr stattfindet und man so ein Wochenende hinnehmen muss und man nicht auf Teufel komm raus da jetzt irgendwie Sachen verändern sollte. Und jetzt ein Stück weit auch aus der Sicherheitsdebatte, ein Stück weit auch dessen, dass man eine Tragödie verhindern möchte, dass da jemand irgendwie mit Überschuss hinten drauf fährt und dann, keine Ahnung, ins Hafenbecken fällt oder so, dass man da dann jetzt diesen Weg geht, halte ich Dennis für ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil das sind halt Sachen, die muss man dann auch in die Verantwortung der Teams und Fahrer ein Stück weit legen. Ja, nicht alles sollte man in die Verantwortung der Fahrer legen, das ist klar. Aber ich weiß nicht, ob das Gefahrenpotenzial dieses Jahr so unermesslich groß ist, nach dem, was man ja jetzt geändert hatte, dass man da jetzt so viele Veränderungen vornehmen muss und den ganzen Einschnitt jetzt dann nochmal macht. Weil ich finde, wir bewegen uns dann ja schon auch irgendwo in Richtung Wettbewerbsverzerrung. Ne? Wenn wir jetzt an jeder Strecke die Änderung vornehmen, die Änderung vornehmen, die Änderung vornehmen, haben wir denn überhaupt noch eine Vergleichbarkeit zwischen den Strecken? Haben wir denn eine Vergleichbarkeit im Wettbewerb, wenn jetzt der eine damit besser klarkommt als der andere, dass es eben keinen Straightline-Mode gibt, weil er das Abtriebsniveau gar nicht erreichen kann? Wenn er diese Energierückgewinnung gar nicht braucht, die Geschwindigkeiten ja gar nicht erreichen würde, dann hatten ja auf einmal Teams einen Vorteil, die vorher gar keine Vorteile hatten. Also das ist so ein bisschen im Denkprozess ein Punkt, der mir nicht gefällt. Gleichwohl kann ich das aus Sicherheitsaspekten schon verstehen. Den muss man alles unterordnen. Aber es ist halt verwirrend, Dennis, wenn es dann jetzt von Wochenende zu Wochenende diese krassen Einschnitte gibt und eben jetzt in Monaco so viel, was eigentlich dem Ganzen noch was wegnimmt, wo man gesagt hätte, okay, das ist vielleicht die Chance für den einen oder für den anderen.
Ich habe mich schon von Anfang an gefragt, seit das Reglement eigentlich in Kraft ist, wie man Monaco umsetzen wird. Denn Monaco bietet eben keine wirklichen Geraden. Das ist Fakt, jetzt abgesehen von einem, es ist ja auch nicht allzu lang das Stück auf der Stadt Ziel, wo man wirklich halbwegs gerade fährt, ist es eben nicht wirklich irgendwo ein Mode oder gibt es keine Punkte, wo ich mir jetzt diesen Mode hätte vorstellen können. Von daher war ich nicht allzu überrascht darüber. Was die Energierückgewinnung und dieses 300 zu 310, also ich stelle mir das wirklich so vor, wenn du bei 300 einen Boost bekommst, bist du ja innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne bei 310 und dann ist der Boost auch wieder weg. Also diese technische Geschichte ist, ich glaube, oder ich bin mir, oder ich bin, ja, ich sag mal, ich habe genug Vertrauen, sagen wir es so, ich habe genug Vertrauen da in alle, dass das Sinn macht, was man da jetzt getan hat. Die Sache ist aber, es ist für den Fan mittlerweile nicht mehr wirklich zu verstehen, welche Änderungen sich da einstellen. Also wenn man sich vor jeder Ausgabe, die wir hier machen, nochmal einlesen muss, was genau ist dieses Wochenende, was genau, wie wird das da laufen? Das war früher anders. Du wusstest früher, da war die einzige Frage, wie viele DRS-Zonen wirst du haben? Das wurde dann irgendwann bekannt gegeben und dann konntest du dem, was da passiert, folgen und das auch verstehen. Wenn man sich jetzt nicht, wie wir zum Beispiel oder viele unserer Hörerinnen und Hörer, mit der Formel 1 beschäftigt, auch unter der Woche und sich einliest, dann könnte es irgendwann dazu führen, dass man nicht mehr versteht, warum manche Sachen denn so passieren auf der Rennstrecke. Denn es hat ja einen Einfluss auf die Rennstrecke. Und das ist das, was ich noch tatsächlich viel schlimmer finde, als jetzt die Änderung für Monaco, weil dass man da mit dem aktuellen Reglement nicht wirklich punkten kann, weil man einfach die Vorteile, die das hat, wir reden von aktiver Aerodynamik, wir reden von Boost, das sind ja die zwei Sachen, die für mich stellvertretend eben für dieses Reglement stehen, die kann man in Monaco nicht wirklich ausnutzen. Mach es aber doch ein bisschen transparenter und find einen Weg, das Ganze zu verdeutlichen, denn das ist, glaube ich, das Schwerste. Man geht schon die richtigen Schritte, auch jetzt bei den Übertragungen, die Einblendungen, die Grafiken. Es geht langsam in die richtige Richtung, aber sowas wie jetzt eben vor jedem Rennen komplette Änderungen zu machen und die wirklich auch teilweise einfach schwer zu begreifen sind, das halte ich sogar für viel, viel gewichtiger und problematischer als jetzt die Monaco-spezifischen Änderungen. Denn ich könnte mir nicht vorstellen, wo du mit Monaco mit einem Boost ehrlicherweise was anrichten solltest. Der Tunnel, ja, der Tunnel, da hast du aber auch eben den Vorteil des Windschattens vielleicht, den natürlichen Windschatten. Und ansonsten sehe ich da wirklich keinen Punkt. Und dass sie jetzt vielleicht nicht wollen, dass man mit sehr, sehr viel Überschuss und vielleicht eben einem aktivierten Boost aus dem Tunnel raus auf die Schikane zufährt. Wir alle können uns vielleicht, oder viele werden sich noch an Karl Wendlinger erinnern, 1994 in Monaco. Sowas wollen wir auch nicht sehen. Und ich hatte ja die große Freude letztes Jahr, nicht zum Rennen, aber generell in Monaco vor Ort zu sein. Und tatsächlich ist diese Schikane mehr oder weniger eine Art Steg, die ins Wasser ragt. Also da ist wirklich dann, it must be the water hinter der Wand. Von daher, das kann ich nachvollziehen, aber es ist langsam schwer, der Formel 1 einfach zu folgen. Und da musst du mittlerweile schon ein Ingenieursstudium am besten an der Universität Paderborn abgeschlossen haben, um das wirklich noch zu begreifen.
Ja, und dann stellt sich die Frage, und das ist ja auch der Aufmacher des heutigen Podcasts, ist Monaco 2026 Ferraris einzige Chance, ein Rennen zu gewinnen? Ne, passend dazu habe ich mir heute das T-Shirt angezogen, Hopium at last, ne, dass es da irgendwie was wird. Charles Leclerc bekommt einen extra Overall wieder in diesem Jahr für sein Heimrennen, alles wunderbar. Ferrari wurde im Grunde genommen in den letzten Wochen um alle Stärken beraubt. Mittlerweile starten alle schnell. Das mit dem kleineren Turbolader könnte sich jetzt im Nachhinein als ein großer Fehler erweisen, weil jetzt alle anderen aufholen können, nur Ferrari in die Röhre guckt. Arduo könnte ihnen eventuell helfen, eventuell aber auch nicht, weil die Konstruktion des Motors ja einfach feststeht. Man müsste im Grunde genommen wieder alles verändern. Bleiben eben Strecken wie Monaco, wo die Defizite nicht so auffallen, sondern es auf den Fahrer ankommt. Und Charles Leclercs Heimrennen ist ja immer im Fokus, ist ja immer ein großer Favorit, aber eben auch mit einem großen Druck, ja, dieses Rennen gewinnen zu müssen. Und Lewis Hamilton, der in Kanada sehr, sehr stark unterwegs war, weil er den Simulator nicht benutzt hat, weil seine Mutter dabei war, wird ja alles wahrscheinlich für Monaco wieder so sein. Das heißt, eventuell kann er sein Momentum ja umsetzen dann in Monaco mit einer guten Leistung. Und das, was McLaren, Mercedes und Red Bull für Vorteile haben auf Strecken, wo es wirklich um Speed geht, könnte der Vorteil von Ferrari sein, wenn es eben in Monaco um die langsamen Kurven geht, wenn es um Präzision geht, wenn es eben vielleicht auch durch den nicht vorhandenen Straight-Line-Mode auch darum geht, sich gut verteidigen zu können gegen den Konkurrenten, dann, ja, könnte es durchaus sein, dass Monaco Ferrari-Land wird für Leclerc oder für Hamilton. Und das auch erstmal auf absehbare Zeit das einzige Rennen sein wird, in dem Ferrari zu einem der Favoriten gehört. Aber Dennis, gehören sie für dich überhaupt zu einem der Favoriten für das Wochenende?
Also als allererstes glaube ich, dass Monaco wirklich die realistischste Chance ist für Ferrari derzeit unter den aktuellen Parametern. Denn der Vorteil des Ferraris, und das haben ja auch Max Verstappen und Lewis Hamilton so ein bisschen im Podiumraum diskutiert, sind die Kurven. Die können sie sehr gut und präzise fahren, gerade die langsamen. Auf der Gerade haben sie einfach Probleme und genau das haben sie in Monaco nicht. Das heißt, am Samstag wird es für Lewis Hamilton und für Charles Leclerc die Aufgabe sein, die perfekte Runde in den Asphalt zu brennen. Und ich glaube, beide sind absolute Monaco-Spezialisten. Lewis Hamilton hat das Rennen schon mehrmals gewonnen. Charles Leclerc ist auf diesen Straßen groß geworden. Also es ist schon, glaube ich, ein Rennen, wo Ferrari mit als Favorit reingeht. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass Mercedes, Red Bull und McLaren pennen und keine Chance haben. Also die Konkurrenz ist auch so stark wie nie, denn wir haben vier Teams, die, glaube ich, in der Verlosung sein können unter diesen Parametern. Ferrari ist sicher eins davon und hat gerade hinterm Lenkrad zwei Fahrer, die nochmal vielleicht ein Stück weiter mehr gehen können in Monaco als die anderen. Und dann wird es spannend zu beobachten sein. Und ich habe ja vor der Saison die Bold Prediction gemacht, für die ich ja so ein bisschen belächelt wurde, dass Ferrari kein Rennen gewinnen wird. Und ja, wenn es hier nicht passiert in Monaco, kann ich mich, glaube ich, entspannt zurücklehnen und eigentlich abwarten und die Lorbeeren dieser Bold Prediction einheimsen. Denn ja, ich sehe nicht mehr viele Chancen für Ferrari. In Monza sind sie ihrer Stärke mit dem Highspeed, da werden sie eigentlich im schlimmsten Fall ein Desaster erleben, wenn sich da nichts tut. Du hast gerade die Möglichkeit angesprochen, dass vielleicht noch was geändert werden darf jetzt, aber dann ist auch die Frage, Ferrari hat ja ein festes Motorenkonstrukt und das wird sich ja auch nicht mal eben so mit einem Update beheben lassen, da musst du wahrscheinlich wirklich schon grundlegende Änderungen vornehmen. Sie sind auch ein bisschen ihrer Stärken beraubt worden, das muss man auch ehrlich sagen. Sie haben einen Top-Job gemacht am Anfang, indem sie sich wirklich viele Gedanken gemacht haben und einzelne Punkte, die andere ja ein bisschen unvorbereitet getroffen haben, wie zum Beispiel der Start, da hat Ferrari sich schon Gedanken drüber gemacht. Sie waren sehr weit in der Entwicklung, das Gefühl hatte man, und sind jetzt irgendwie wieder eingeholt worden und nach hinten geschmissen worden. Und von daher möchte man es ihnen ja wirklich fast gönnen. Und es wären beides tolle Geschichten. Lewis Hamilton mit einem wirklichen Sieg dann für Ferrari und natürlich Charles Leclerc in Monaco, das war ultra emotional und die ganze Geschichte dahinter, auch die Schicksalsschläge, die er da hatte, das wäre natürlich weiterhin auch eine Story, die ich ihm von tiefstem Herzen gönnen würde. Ich glaube aber auch, es wird schwer, es wird kein Selbstläufer, es wird nicht so, dass Ferrari mit dem Finger schnipst und plötzlich allen davonfährt, aber Monaco bietet, glaube ich, schon die beste Gelegenheit, ja.
Vor dem 1000. Grand Prix in der Formel 1 steht McLaren. Das wird auch ein besonderes Rennen werden. Man hat ja auf Social Media schon die große Kampagne gestartet, über die verschiedenen Dekaden ein bisschen was zu zeigen, was McLaren ausgemacht hat, die großen Erfolge der Vergangenheit, aber auch die Erfolge der Gegenwart, muss man sagen. Die jetzt in Kanada sich nicht gezeigt haben. Da möchte man zurückkommen, da möchte man zurückschlagen. Wir dürfen gespannt sein, was für eine Lackierung man zeigen wird. Also ich bin mir sicher, dass da eine Sonderlackierung kommt für das Rennwochenende in Monaco. Hat man in Monaco ja auch eigentlich schon fast traditionell in den letzten Jahren gehabt. Und damit ist man auch häufig sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Und wir haben mit Lando Norris und Oscar Piastri auch zwei ausgewiesene Monaco-Spezialisten in dem Auto. Und auch da kann man vielleicht sagen, die kleinen Nachteile, die man gegenüber Mercedes hat, die könnten in Monaco nicht so ins Gewicht fallen. Und deswegen, Dennis, meine Prognose, McLaren ist der Favorit an diesem Wochenende in Monaco. Nein, Ferrari wird es leider nicht sein, auch wenn man sich das eventuell wünschen würde als Ferrari-Fan und wenn man das Charles Leclerc oder sogar Lewis Hamilton gönnen würde, dieses Rennen zu gewinnen. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil am Ende das McLaren-Paket noch über dem Ferrari-Paket stehen wird und ebenso das Mercedes-Paket. Ich glaube aber, dass Ferrari vor Red Bull landen wird. So schätze ich McLaren als Favoriten ein, weil ich glaube, dass man bei Mercedes jetzt gerade vor so einer Situation steht, wie geht man mit den beiden Teamkollegen um? Das könnte in Monaco auch zum Thema werden, das haben wir ja auch schon erlebt, da können wir auch wieder auf Hamilton gegen Rosberg zurückblicken, vielleicht gibt da den einen oder anderen Trick auch, den der Fahrer X oder Y anwenden wird. Und ich glaube wirklich, dass McLaren stark zurückkommen wird aus diesem Kanada-Debakel, was sie da erlebt haben, weil die Tendenz in den Rennen davor schon nach oben ging und Miami so ein bisschen vielleicht als Gradmesser für Monaco herhalten kann. Und da war das ja schon viel, viel besser als in Kanada, was man da gesehen hat. Und also ich würde mich wirklich festlegen an diesem Wochenende, nicht Mercedes-Favorit, sondern McLaren der Favorit. Wie siehst du's?
Ja, McLaren ist von allen Teams am nächsten an Mercedes dran. Ich glaube, da sollte uns auch dieser desaströse Auftritt in Kanada nicht trüben. Die machen ihren Job schon sehr, sehr gut. Ich habe für mich, und da werde ich jetzt wieder den einen oder anderen zum bringen, aber Max Verstappen tatsächlich ganz hoch auf der Liste, weil ich eben glaube, dass es am Samstag eine Fahrergeschichte wird, weil wir eben diese genannten Parameter haben. Dann ja, glaube ich tatsächlich Max Verstappen. McLaren würde ich auch Lando Norris mit in die Verlosung nehmen um die Pole Position. Und ich bin sehr gespannt, weil du hast das gerade angesprochen, was mir am meisten auf die Seele gebrannt hat bei den Top-Teams. Antonelli Russell, ich glaube, Toto Wolff wird beten, dass die beiden irgendwie gesplittet werden in der Qualifikation und nicht hintereinander fahren. Denn ich glaube, derzeit ist da Feuer drin, auch wenn es noch im Rahmen ist, auch wenn es kontrolliert ist, aber es ist Feuer drin. Und nach Kanada wäre ich mir nicht mehr sicher, ob einer den anderen nicht versuchen würde, wirklich in Monaco zu überholen. Also hat aber riesig Spaß gemacht, möchte ich auch nochmal hinterher schieben. Nee, aber wenn du mich persönlich fragst, und da greife ich auch schon ein bisschen vor, ich habe Max Verstappen am höchsten auf der Liste, aber dein Call mit McLaren ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, denn du sagst es, und es ist nicht mehr viel, aber dieser Punkt, der ihnen zu Mercedes fehlt, der könnte egalisiert werden in Monaco. Und dann haben wir mit Lando Norris und Piastri ebenfalls zwei Top-Fahrer, zwei, die sich ja auch nicht schenken und die auch in Monaco wirklich schon gute Momente hatten. Also von daher, würde ich wirklich mit einsteigen.
Das sind die Plätze ganz oben und dann das Mittelfeld, ne? Best of the rest. Wird Alpine diese Rolle wieder einnehmen oder wird sich ein anderes Team aufschwingen? Ich persönlich glaube schon, dass Alpine wieder mit ihrem Paket, glaube ich, universell auf jeder Strecke ganz gut unterwegs sein wird. Auch da vielleicht die Frage eher Pierre Gasly oder Franco Colapinto, der seine starke Form halten kann. Pierre Gasly ja auch beflügelt durch den Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain vielleicht, dass er da nochmal so ein bisschen extra Boost bekommt, wenn er auch nicht viel aus dem Auto rausholen kann, weil es ja eben nicht viel mehr gibt wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann dahinter wird es schon spannend sein, ne? Ich glaube, dass auch so ein Williams nicht unterschätzt werden sollte an diesem Wochenende, weil die haben in den letzten beiden Rennen auch ordentlich aufgeholt, also deren Updates funktionieren. Das Gewicht wird immer ein bisschen weniger, spielt aber in Monaco auch gar nicht so die größte Rolle. Ja, und deshalb schreibt mir Williams nicht ab im Kampf im Mittelfeld, vielleicht nicht best of the rest, aber dann dahinter. Und dann ist ja ein ganzer Pulk an Teams da, die um die Positionen kämpfen. Racing Bulls, die ja immer entweder ein sensationelles Wochenende haben oder ein Wochenende, wo sie halt unter ferner Liefen sind. Eigentlich müsste jetzt wieder ein Wochenende dran sein, wo sie eher unter ferner Liefen sind, wenn man das jetzt mit Kanada und Miami so versucht, ein bisschen in Relation zu setzen. Dann haben wir Haas, die, wenn Ferrari stark sein sollte, auch stark sein sollten. Sollte Ferrari aber nicht stark sein, ich glaube, das strahlt dann auch auf Haas ab. Audi, ne, großes Thema, immer wieder, schaffen diesmal wieder in die Punkte, schaffen diesmal wieder sich auch ein bisschen abzusetzen, vielleicht auch im Mittelfeld. Da wäre es umso wichtiger, die Qualifikation hinzubekommen für Nico Hülkenberg, nicht wieder auf Platz 11 zu landen, sondern mal vielleicht in Q3 reinzukommen, um sich da auch schon mal in die Top 10 reinzusetzen, weil eben da rauszufallen unweit schwieriger ist, als reinzukommen, wenn man mal nicht drin ist. Ich finde, das Mittelfeld wieder, und da bin ich auf die Regie auch an diesem Wochenende gespannt, zeigen sie uns auch mehr von diesem Mittelfeldkampf, wenn es denn einen Kampf gibt. Weil ich glaube, diese Enge von Monaco spiegelt eigentlich auch so schön diese Enge im Mittelfeld wieder. Ne? Da kann immer mal jemand irgendwie ein bisschen vorbeiziehen oder eben nicht in einem guten Moment. Man hat aber schon das Gefühl, dass Alpine gerade ein bisschen gesetzt ist, was so diese Position des Best of the Rest angeht, weil das Paket eben universell zu funktionieren scheint.
Ja, so traditionell hat Alpine sich in Monaco in den letzten Jahren da doch auch in schlechten Saisons relativ gut verkauft. Ich erinnere da auch an, ich glaube, Pierre Gasly hat es da auch aufs Podium geschafft. Was natürlich aber auch sein kann, und da bin ich mir persönlich unschlüssig und sehe mich auch nicht imstande, da jetzt wirklich einen Tipp abzugeben, aber es könnte natürlich eben auch sein, dass wie Mercedes vorne auch Alpine so ein bisschen seiner Stärken beraubt wird in Monaco und dann Teams wie Haas, die Racing Bulls glänzen können, Williams und Alpine, ja, die sind die Teams, die, glaube ich, momentan am größten so ein bisschen im Aufschwung sind. Williams arbeitet sich gerade wirklich wieder hoch. Alpine ist schon für Mittelfeldteam, glaube ich, relativ weit oben und alleinstehend. Aber in Monaco kann das eben alles wieder egalisiert sein. Und dann kann Haas mal wieder eine richtig, richtig gute Performance liefern. Audi sollten wir auch nicht vergessen. Also Audi mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, auch zwei Fahrer, die sicher wissen, wie man ein Auto schnell durch diese Straßen bewegt. Und ja, Zuverlässigkeit wird dann natürlich ein Thema. Da müssen wir bei Audi natürlich mal schauen. Aston Martin bin ich sehr gespannt drauf, ehrlicherweise, weil da auch die Frage ist, ob sie vielleicht den Monaco Grand Prix mal nutzen können, um durch die fahrerische Klasse eines Fernando Alonsos vielleicht ein Achtungsergebnis einzufahren. Denn im Rennen, und Fernando war ja jetzt schon des Öfteren mal kurz, zwar nur ganz kurz, aber nach den Startphasen des Öfteren mal in aussichtsreichen Positionen, teilweise sogar mal in den Punkten. Und in Monaco, wenn du es da irgendwie schaffst, dich gut zu qualifizieren und dann am Start das Ding nicht irgendwie weghauen lässt, dann kann da vielleicht auch was gehen. Also ich glaube, im Mittelfeld wird es wirklich sehr, sehr spannend und undurchsichtig. Und ich wage da keine Prognose und glaube, dass wir damit auch hoffentlich auch von der Regie eingefangen mit die meiste Spannung auch haben werden, weil sich das vorne, glaube ich, relativ schnell auch setzen wird, wenn wir einmal wissen, wie es da aussieht.
Und eine Chance könnte Monaco auch für Aston Martin darstellen, die jetzt ja auch ihre größten Probleme mit den Vibrationen unter Kontrolle bekommen haben, so hat Lance Stroll das zumindest gesagt. Ich weiß nicht, ob Fernando Alonso noch ein bisschen vorsichtiger ist, da in dasselbe Horn zu blasen, aber bei Alonso, wenn er denn fahren kann, stimmt ja die Leistung auch. Und Alonso weiß auch, wie man so ein Auto um den Kurs in Monaco bewegt, auch erfolgreich bewegen kann, Dennis. Also wenn wir über Ferrari sprechen, dass das die einzige Chance ist, vielleicht ein Rennen zu gewinnen in diesem Jahr. Ich will jetzt vielleicht nicht so weit gehen, dass man sagen kann, es ist die einzige Chance für Aston Martin, einen Punkt zu holen in diesem Jahr. Aber auch hier gilt die Erfahrung von Fernando Alonso, plus, dass die Schwächen des Aston Martin hier nicht so zum Tragen kommen wie auf anderen Rennstrecken, könnte eine echte Chance für Alonso sein, einen Achtungserfolg einzusammeln.
Ja, wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, das wird auch die Möglichkeit für Aston Martin, da anzugreifen mit Fernando Alonso. Die Schwächen sind dort nicht so austragbar mit einer guten Qualifikationsrunde und die traue ich einem Fernando Alonso wirklich zu. Kannst du dich da in aussichtsreiche Position setzen? Also Aston Martin könnte auch so ein bisschen die positive Überraschung des Wochenendes werden. Die Sache ist dann natürlich in dem Fall von Aston Martin, ähnlich wie es vielleicht bei einem potenziellen guten Ergebnis von Ferrari wird, ist, man muss sich dann vor Augen halten, dass das wenig, wenig Aussagekraft für den Rest der Saison hat, ne? Aber bei Aston Martin wäre natürlich so ein Monaco Redemption Race, dass das erstmal so ein bisschen die Stimmung wieder glättet und dann vielleicht die Weichen stellt, auch für eine erfolgreichere Saison. Und ja, die Hürde ist nicht groß für Aston Martin, den Rest der Saison erfolgreicher zu bestreiten als jetzt. Da glaube ich auch. Also die schreibe ich in Monaco tatsächlich auch nicht ab.
So, und wir machen jetzt schon mal die Tipps und werden dann gleich über Dennis' Reise nach Paderborn sprechen. Wenn ihr das hören möchtet, dann könnt ihr da gerne dann dranbleiben. Und ansonsten könnt ihr euch nach den Tipps dann verziehen, wenn ihr das nicht hören möchtet. Aber ihr solltet eigentlich zuhören, denn das ist ein wichtiges Thema, Formula Student und das, was die Jungs und Mädels da aufbauen. Ich finde, das ist wichtig, das gehört. Aber für die, die es nicht interessiert, ziehen wir jetzt die Tipps mal vor. Ihr seid eingeladen, auf Kicktipp dabei zu sein. Da sind die Gruppen ja geöffnet. Wenn ihr drin seid, dann vergesst nicht zu tippen, so wie Dennis in Kanada. Ja, das schreibt euch mal schön hinter die Ohren, dass ihr da auch mittippt. Gruppe 3 ist noch offen, also da könnt ihr gerne noch dazukommen, einfach just for fun ein bisschen mittippen. Da wird es natürlich unweit schwieriger sein, noch den Gesamtsieg einzufangen. Aber man weiß ja nie, ne? Es geschehen ja noch Zeiten und Wunder, aber ich befürchte da nicht. Formel 1 Fantasy, F1 Fantasy, stellt euer Team auf. Für dieses Wochenende natürlich auch, glaube ich, sehr, sehr spannend, wird es ein Team da erfolgreich sein wird und da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Und wir tippen die ersten drei, die Pole Position, den 10. Platz und den letzten Platz. Und ich fange heute einfach mal an und sage, dass Lando Norris gewinnt vor Kimi Antonelli und George Russell. Antonelli holt sich aber die Pole Position. 10. wird Alexander Albon und letzter wird Valtteri Bottas, Dennis. Was sind deine Tipps?
Meine sind heute tatsächlich ein bisschen wilder. Ich sage, Max Verstappen holt sich die Pole und gewinnt das Rennen vor Leclerc und Antonelli. 10. wird Fernando Alonso und letzter wird Valtteri Bottas.
Also wenn du das, also wenn da was von aufgeht, dann hast du schon echte Big Points gesammelt, ne? Das ist einfach, das ist so.
Ja, ich bin gespannt.
Schön, dass wir mal so ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind, nachdem wir ja in Kanada so ziemlich gleich getippt haben.
Ja.
Ja, schreibt uns gerne eure Tipps auch in unsere Social Media Kanäle. Die ganzen Links haben wir in den Shownotes für euch. Da seid ihr immer herzlich eingeladen, die auch da drunter zu schreiben. Wenn ihr nicht beim Tippspiel mitmacht oder auch generell, könnt ihr das sehr gerne machen, sehr gerne nutzen, uns da zu kontaktieren. Wir sind da immer offen für den Austausch mit euch und jetzt kommen wir zu deinem Besuch, Dennis, in Paderborn, an der Universität Paderborn, mit dem UPB Racing Team. Die Formula Student steht an, das ist ein wichtiges Projekt und da hatten wir die Anfrage bekommen, ob wir uns denn diese Präsentation nicht mal ansehen möchten. Und du hast ja über unsere Social Media Kanäle, insbesondere bei Instagram in den Stories ja auch so ein bisschen gezeigt, wie es da aussah und die haben ja ganz schön aufgefahren, ne? Also ich hätte jetzt nicht sehen können, dass das nicht ein echtes Formel 1 Team gewesen wäre, was da sein Auto vorgestellt hat.
Ja, ganz genau. Also die Präsentation war wirklich ultra professionell und ja, einfach schön mit Liebe zum Detail und auch der ein oder anderen ja, Technik, die man sich von den Formel 1 Car Lounges und die man sich da gewöhnt hat, die war mit dabei. Also es war ein tolles Video, was dann so ein bisschen diesen Lounge dann die wirkliche Decke runter Aktion dann angeteasert hat, ein tolles Video mit einem Countdown am Ende, das Team kam nach vorne, hat das Tuch vom Auto genommen, also es war wirklich sehr professionell und auch toll organisiert, also ich wurde da sehr, sehr herzlich auch empfangen, ich war zusammen mit unserem Discord-Moderator Robert, der mich quasi kameratechnisch und soundtechnisch begleitet hat, wurde da direkt in Empfang genommen, da haben sich ja, eigentlich wirklich alle Leute super um uns gekümmert. Wir hatten da Emma, Sina und Emily, die uns den ganzen Abend über ja, erklärt haben, was da so passiert. Die haben uns die Leute mehr oder weniger ans Mikrofon geholt, die es zu interviewen galt und wo wir spannende Geschichten gemacht haben. Waren auch selber ultra spannende Interviewgäste und es war wirklich toll. Und mit dieser Formula Student sich mal auseinanderzusetzen, das war auch echt spannend, wie ich fand, denn ich habe mich bewusst dann vor dem Launch, als die Anfrage kam und mir sofort klar war zu, ich würde das gern machen, ich finde das spannend, gar nicht zu tief rein in die Materie begeben, weil ich ja auch dann gesagt habe, ich nehme das auch ein bisschen als Auftrag, das an unsere Hörerinnen und Hörer mal wirklich weiterzugeben und mit denen zusammen zu lernen, was bedeutet Formula Student. Und das werden wir ja auch, wie ich schon gesagt habe, in einem Video noch mitmachen. Und ich war sehr begeistert davon und auch über die Breite, denn meine Idee vorher war, dass sich da Ingenieure zusammentun und ein Auto bauen. und diese Ingenieure wahrscheinlich dann eben alle irgendwie aus einem Jahrgang, aus einem Studiengang sind. Ich selber habe, wie man das öfteren auch hört an meinen Aussagen, keine Universität besucht. Heißt, ich kenne die Konstrukte da nicht. Aber nein, weit gefehlt. Also bei dieser Formula Student geht es auch um viel mehr als um ein reines Rennen oder reines Fahren, sondern das ganze Team ist mehr oder weniger ein Studienprojekt. Das fängt damit an, dass man an einem normalen Formula-Student-Rennwochenende auch um das Fahren herum Punkte hat, die auch bewertet werden, die auch in die, wo es auch Pokale für gibt. Also wir haben da einmal das Engineering Design. Das heißt, da wird erstmal überhaupt geschaut von einer Jury, die dort vor Ort ist, wie ist dieses Auto gebaut worden. Das heißt, die Bauerinnen und Bauer dieses Autos müssen dann darlegen. Deshalb haben wir uns dafür die Variante entschieden, dieses Konzept gewählt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, wirtschaftlich gesehen, Cost in Manufacturing. Das heißt also, man muss auch Wirtschaftspläne haben, man muss die Kosten dieses ganzen Projekts, denn das kostet ja wirklich Geld, da werden wirklich auch Hightech-Sachen verbaut, also wir haben da Telemetriesensoren, wir haben dann natürlich jetzt einen Elektromotor und alles Punkte, ein richtiges Monocoque, das gebacken werden muss auch, also wir haben da wirklich Punkte und das wird auch dann im wirtschaftlichen Bereich aufgeschlüsselt. Dann gibt es noch eine sehr spannende Sache, dass auch zu einem Rennen dann auch ein Businessplan erstellt werden muss und da sich dann Studentinnen und Studenten, die in dieser Richtung arbeiten, mit befassen, was könnte man zum Beispiel aus diesem Autoprojekt noch machen. Für dieses Jahr wurde uns gezeigt, dass muss man sich vorstellen, ähnlich wie bei der Höhle der Löwen, da sitzt dann eine Jury und die haben sich überlegt, dass man aus der Batterie und aus dem Antrieb dieses Autos dann einen Heimspeicher ja machen könnte, in der dann auch flexibel erweiterbar ist. Und all diese Sachen passieren dann schon, bevor das Auto überhaupt auf die Räder geht, auf die Strecke geht. Und dann gibt es da dann auch noch verschiedene Kategorien. Dann gibt es ein Endurance, da werden dann mehrere wirklich Kilometer gefahren und es wird geschaut, wie gut übersteht das Auto das, wie schnell. Es gibt einen klassischen Autocross-Parcours. Das heißt, wir haben keine Rennen mit Fahrern und Autos nebeneinander, sondern Zeitverwertung unter anderem im Autocross. Dann geht es auch um Effizienz. Also wir haben beim elektrischen Antrieb natürlich die Frage, wie effizient ist dieses Auto angetrieben worden? Wie viel hat er verbraucht an elektrischer Energie? Und das sogenannte Skidpad, das heißt, da wird eng in einer 8 gefahren. Und alleine das erstmal zu lernen über die Formula Student war ultra spannend, weil man ja wirklich nicht so die Vorstellung hat, was machen die mit diesem Rennauto? Und die werden 4 Grand Prix dann dieses Jahr haben, in Meppen, in Spielberg tatsächlich, in Kroatien und Italien. Das ist auch sehr spannend und ich bin wirklich versucht, es irgendwie nach Meppen zu schaffen, denn das würde ich gerne dann auch mal in Aktion sehen. Leider habe ich beim Interviews machen nicht an der Verlosung teilgenommen, denn man kann am Ende der Saison dieses Auto mal fahren. Und ich habe meinen Namen nicht in den Hut werfen können, weil ich schon beschäftigt war, Interviewgäste zu interviewen. Das hat mich geärgert. Ich würde das Ding ultra gerne mal fahren. Und ich hatte tolle Interviewgäste dann und auch da können wir auch einen schönen Bogen machen und das wird auch für alle reinen Formel 1 Fans spannend sein, denn wir hatten zum Beispiel mit Emily, die mich auch oder uns, also Robert und mich dann auch viel begleitet hat, jemanden, der auch schon seine Erfahrung gemacht hat, unbedingt in die Formel 1 möchte, auch schon in einem sehr engen Teilnehmerkreis fast das bei Red Bull Racing in den Marketingbereich geschafft hätte. Wir hatten mit Sina jemanden, der auch Formel 1 Fan durch und durch ist. Dann hatten wir Henry kennengelernt von der Aerodynamikabteilung mit dem sehr coolen Namen Erotik. Also ich bin ja ein Fan von solchen Wortspielen und das hat mich direkt gecatcht. Der hat tatsächlich schon anderthalb Jahre für Williams gearbeitet in Groove. Hat mir da auch spannende Sachen. Mit dem habe ich mich auch unter anderem, das werdet ihr dann auch über Adrian Newey unterhalten, über das Thema, wie sollte man Aerodynamik heute gestalten? Am Zeichenbrett, am Computer. Das war unter anderem eins der Themen unseres Gesprächs. Dann habe ich Dennis kennengelernt. Dennis ist der Abteilungsleiter für Vehicle Dynamics. Das heißt, da fallen auch so Sachen wie Telemetrieprogramme rein. Und der war in seinem zweiten Jahr in der Führungsposition in diesem Team. Der hat auch sehr viel Cooles zu berichten gehabt. Laura und Johannes habe ich kennenlernen dürfen, die für die Elektrik verantwortlich sind. Auch die haben mir Rede und Antwort gestanden. Und all das möchte ich euch dann in den nächsten Tagen mal einbringen, indem wir dann ein YouTube-Video dazu machen und auch die Interviews losgelöst dann auch hinter einen der nächsten Podcasts noch machen werden. Denn da sind Leute, die ultra engagiert sind, absolute Vollprofis schon auf ihrem Gebiet und auch eben viel Überschneidung, was unter anderem auch zwei Sachen waren, die ich ultra spannend fand, dass man zusammen mit Toyota Racing in Köln arbeitet. Dort wird unter anderem auch gebacken, denn Carbonteile und Monocoques, die werden ja wirklich gebacken. Und auch die Firma und die und auch die Firma CPTech, so heißt sie genau, ich war jetzt die ganze Zeit bei PC, CPTech, die die Halos macht für die Formel 1, auch die ist als Sponsor dieses Teams dabei und ich durfte auch den CEO kennenlernen, habe mit ihm quatschen dürfen, das war auch sehr spannend. Also es ist schon sehr viel Wunsch auch von den Leuten, teilweise in die Formel 1 zu kommen. Dennis zum Beispiel, das war, fand ich sehr spannend, der hat gesagt, nein, ich mag zwar Motorsport, aber ich möchte in Bereiche vorstoßen, wo ich Sachen erfinde, die es noch nicht gibt. Fand ich auch total schön, dass so, dass es wirklich mal jemand mit diesem Erfindergeist, denn ja, für uns als Formel-1-Fans ist natürlich immer der Punkt, wir denken, jeder, der da mitarbeitet, der möchte es in die Formel 1 schaffen und das wollen ja auch einige, aber dass da auch Leute sind, die wirklich sagen, ich möchte die Welt verändern und mit solchen Menschen sich mal austauschen zu dürfen über dieses Projekt, auch dann über den Bogen Rennsport hinaus, war sehr toll, da möchte ich mich auch nochmal herzlich für diese Gelegenheit einfach bedanken und ich hoffe, ich kann mit, oder Robert und ich können mit dem Video, denn das wird primär auch Robert schneiden, der hat ja auch gefilmt und die Interviews in Szene gesetzt und auch mit den Interviews für den Podcast, dass wir das auch entsprechend würdigen können und dem auch den gebührenden Rahmen dann geben können, denn ich finde, das ist wirklich ein tolles Projekt und ich kann es euch nur empfehlen, sich das zumindest auf Instagram mal anzugucken, UPB Racing, das Rennteam der Uni Paderborn, denn das besteht seit 2007, hat mit 7 Leuten angefangen und jetzt ist das ein Team von fast 70 Leuten, die da Motorsport betreiben, Wirtschaftswissenschaften betreiben, Business betreiben, Marketing lernen und all das zusammen in einem Racing-Team. Also ich glaube, eine bessere Vorbereitung kannst du eigentlich nicht haben.
Ja, mega. Vielen Dank nochmal für die Einladung und vielen Dank dir, Dennis und auch Robert, dass ihr da wart für uns. Und dann freue ich mich selber schon drauf, das zu sehen auf unserem YouTube-Channel. Also da auf jeden Fall mal rein abonnieren und auch auf Instagram da mal bei UPB Racing vorbeischauen. Vor allem das Student finde ich ein unheimlich interessantes Projekt und umso schöner, wenn wir das hier auch im Podcast abbilden können, denn natürlich wird es dann die Interviews dann auch bei uns im Podcast hier bei Starting Grid geben, also Podcast abonnieren und dann in den nächsten Wochen dann auch da diese Interviews hören. Und jetzt machen wir mal Schluss für heute, Dennis, und hören uns dann nächste Woche hier wieder, wenn wir auf den großen Preis von Monaco zurückblicken werden und auch vorausschauen werden auf den großen Preis von Spanien in Barcelona, denn es ist der erste Doubleheader der Saison, der bevorsteht. Endlich, muss man sagen, kommt da ein bisschen Konstanz rein in die Rennwochenenden und ich glaube, das wird die Lust vieler auf die Formel 1 noch ein bisschen steigern. Vielen Dank fürs Zuhören heute und Dennis, dir vielen Dank fürs Dabeisein und ja, möge der Bessere am Wochenende bei den Tipps gewinnen, ne?
Es war mir wie immer eine Freude. Ja, möge der Bessere gewinnen und möge Fernando Alonso seine ersten Punkte festmachen. In diesem Sinne von meiner Seite aus, Kevin und allen Hörerinnen und Hörern, eine traumhaft schöne Woche und freut euch auf Glanz und Glamour am Wochenende in Monaco.
Und ich hoffe, ihr bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.